Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe Wiesbaden alle drei Monate Samstag 17 bis 18 Uhr. Als erstes möchten wir Ihnen nachträglich ein gutes neues Jahr wünschen. In unserer ersten Radiosendung 2019 haben wir wieder einen Gast. Herzlich willkommen, Kerstin Halm. Kerstin Halm ist Expertin von Amnesty International zum Thema Meinungsfreiheit. Die Gedanken sind frei, haben wir gerade gehört. Nach wie vor werden bedeutende Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sträflich vernachlässigt. Zu den bedrohten Gruppen gehören Blogger, Buchautoren und Verleger. Vertreten sie in Fragen der Religion oder Politik öffentlich ihre Meinung, werden sie bedroht und verfolgt. Mehrere von ihnen wurden getötet. Auch die Behörden in den betroffenen Ländern verweigern ihnen oftmals den notwendigen Schutz vor Angriffen oder tragen durch Diffamierungen zusätzlich zur Gewalt bei. Regierungen selbst unterdrücken mit repressiven Gesetzen die Meinungsfreiheit. Im Studio und am Mikrofon sind heute Gisela Sauerwein,
Kerstin Halm
und Ute Helwig.
Im Laufe unserer Sendung werden wir heute noch einen weiteren Gast per Telefon hinzuziehen, nämlich Bernhard Hertlein aus Bielefeld. So, jetzt wollen wir aber erst unseren Gast vorstellen. Kerstin, bitte erzähle uns etwas über dich und deine Gruppe.
Ja, vielen Dank an die Gruppe hier in Wiesbaden, an die Amnesty-Gruppe Wiesbaden. Ich bin Kerstin Halm und Co-Sprecherin der Gruppe Meinungsfreiheit. Das ist eine Themenkoordinationsgruppe der deutschen Sektion von Amnesty International. Man muss sich das so vorstellen, in dieser Sektion von Amnesty Deutschland gibt es Ländergruppen, zum Beispiel eben, die sich über die Länder informieren und austauschen, beziehungsweise auch darüber informieren, welche Menschenrechtsverstöße dort passieren, wie wir heute auch reden werden über Bangladesch. Und dann gibt es die Themengruppen wie die Meinungsfreiheit oder auch gegen Folter. Und dann gibt es die Lokalgruppen, zu denen ihr beide ja gehört. Und das ist ganz wichtig für uns, die Themen- und Ländergruppen, denn wir behandeln die verschiedenen Themen inhaltlich, setzen uns also damit auseinander und bitten dann quasi unter anderem die Lokalgruppen, das Thema aufzunehmen. Fälle, wie du auch schon gesagt hast, Gisela, wie von Journalisten, die verfolgt werden, Blogger und inhaftiert werden sogar, zu verfolgen und Petitionen auf den Straßen auszulegen für Unterschriften. Ja, meine Gruppe, also ich sag mal, meine Gruppe Meinungsfreiheit gibt es schon recht lange. Sie ist interessanterweise gegründet worden in Mainz von Schriftstellern ungefähr vor 20 Jahren. Daraus entstand dann später die Gruppe Meinungsfreiheit. Wir sind aber jetzt nicht in der Gruppe alle nur Journalisten, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern wir sind querbeet aus jeden unterschiedlichen Berufszweigen aktiv. Wir sind eine relativ große Gruppe momentan. Wir haben 8 oder 9 Mitglieder. Das denkt man erstmal, hört sich vielleicht wenig an, aber wir machen das ja alle ehrenamtlich. Insofern ist das schon ganz gut, das auf verschiedenen Schultern zu verteilen. Wir sind bundesweit organisiert, das heißt als Themengruppe, wir treffen uns dreimal im Jahr und sprechen unsere Projekte ab, wer welche Aufgaben übernimmt, um eben das Thema Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit präsent zu halten und eben auch Unterstützung zu leisten von Personen, die verfolgt werden.
Ihr seid ja nun auch jedes Jahr bei der Buchmesse vertreten. Welchen Schwerpunkt hattet ihr da bei der letzten Buchmesse?
Bei der letzten Buchmesse hatten wir den Schwerpunkt verfolgte Künstler, in dem Fall Maler, und aber auch Dennis Yücel war ein Gast. Das ist ein Bus. Wir machen das seit ungefähr 5 Jahren auf der Aurora in dem Innenhof der Frankfurter Messe. Also wir haben keinen Stand mehr in einer Messehalle. Das war bis vor fünf, sechs Jahren eigentlich. Normalerweise hatten wir einen Stand. Wir haben jetzt einen großen Doppeldeckerbus, in dem wir auch auch mehr Platz haben für eben Veranstaltungen, für Gespräche, für kritische Interviews. Und der wird immer sehr gut besucht. Und im letzten Jahr hatten wir einen Wahnsinnszustrom, weil eben Deniz Yücel, der ja auch bekannt ist, gerade aus der Türkei eben auch entlassen wurde aus der Haft, ein absolutes wichtiger Gast war für uns auf dieser Messe.
Waren unter diesen Besuchern jetzt, war das ausschließlich das Fachpublikum oder kam da dann auch noch Publikum von außerhalb?
Also wir sind erst ab dem Publikumstag da, wobei das stimmt nicht ganz, wir haben jetzt auch neuerdings zum Fachpublikum schon einen Stand, das war ganz am Anfang. Nein, es kommen also auch natürlich Fachbesucher und aber weniger, weil die natürlich eine ganz andere Zielrichtung haben. Nichtsdestotrotz sind sie auch interessiert daran, wenn wir über Menschenrechtsverstöße berichten und sie darstellen auf dem Bus. Ansonsten sind primär Besucher, vor allen Dingen, was mich auch immer wieder freut, viele Jugendliche, die Stopp machen und sich informieren möchten. Und das freut mich natürlich umso sehr, weil wir brauchen ja noch die Generation, die nach uns kommt, die sich für Menschenrechte einsetzt.
Ihr habt den Schwerpunkt Meinungsfreiheit gewählt. Da hat man gleich zwei Assoziationen, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die immerhin gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert hat. Und man denkt nicht zufällig, auch jetzt gerade aktuell, an das berühmte Zitat von Rosa Luxemburg über Freiheit. Welchen Stellenwert hat die Meinungsfreiheit für euch?
Naja, einen sehr großen natürlich. Also Meinungsfreiheit ist das, was wir alle damit verbinden. Ich darf meine Meinung frei äußern, solange sie natürlich nicht jemanden persönlich in dem Sinne angreift, dass er bedroht ist, dass er auch in vielerlei Hinsicht vielleicht dadurch irgendwelche Nachteile menschlicher Art erlangen könnte. Das heißt also eine Verfolgung. Meinungsfreiheit hat natürlich auch ihre Grenzen und Schranken, aber die Meinungsfreiheit, für die wir uns primär einsetzen, ist natürlich auch die, die in der heutigen Zeit eine ganz neue Dimension eingenommen hat, insofern, dass wir immer mehr Internetaktivisten haben. Also wir reden hier nicht mehr nur über den Printjournalisten, wie es früher immer war, sondern eben auch über Whistleblower, ein ganz wichtiges Thema, die wichtige Informationen nach außen bringen, veröffentlichen und dafür natürlich Medien nutzen. Wir haben aber auch natürlich die Blogger, das ist ein ganz wichtiges Thema auch in der heutigen Zeit, die über ihre Blogs über Missstände in ihrem Land, auch eben, wie wir später erfahren werden, in Bangladesch berichten. Umgekehrt hat aber diese ganze Digitalisierung auch einen sehr starken Nachteil, denn die technischen Möglichen nutzen nicht nur die User, also der seine Meinung äußern möchte, sondern auch natürlich, es ist eine Art der Überwachung der Regime, die hiermit auch die Möglichkeit bekommen, Diskussionen einzuschränken, die Zensur zu fördern und damit ja auch eben die Meinungsfreiheit einzudämmen.
Wie sehen denn die Reporter ohne Grenzen, die jedes Jahr solche Statistiken zusammenstellen, wie haben die denn Ende 2018 die Situation gesehen?
Ja, das ist für uns ganz wichtig. Also wir arbeiten da kooperativ mit Reporter ohne Grenzen zusammen. Diese Organisation bringt ja jährlich eben die Rangliste der Pressefreiheit heraus. Im letzten Jahr 2018 sah sie mal wieder etwas anders aus. Ich habe hier ein paar Zahlen für die Hörerinnen und Hörer. Die Türkei, allen bekannt natürlich, dort sitzen mehr professionelle Journalisten im Gefängnis als in jedem anderen Land der Welt momentan, rangiert auf Platz 157 von 180 wohlgemerkt. Saudi-Arabien, wo der Blogger Raif Badawi vor 4 Jahren erstmals ausgepeitscht wurde, haben wir alle davon gehört und berichtet, und momentan noch einige weibliche Menschenrechtsaktivistinnen inhaftiert sind, belegt Platz 169. Schlusslicht bilden Nordkorea auf 180, Eritrea auf 179 und Turkmenistan auf 178 Diktaturen, die also keinerlei unabhängige Medienberichterstattung übrigens zulassen. Aber Das ist dir bestimmt auch bekannt, Gisela, und du weißt das. Es gibt inzwischen auch in demokratisch gewählten Staatschefs und Regierungschefs eine neue Denkweise. Das heißt, Medienfreiheit gehört nicht unbedingt zu einer pluralistischen Gesellschaft mehr. Ja, du lächelst.
Fake News.
Genau. Ungarn und Polen möchte ich dann nur als Beispiel nennen. Gehen wir dann doch mal positiverweise auf die Spitzenplatz oben. Wer belegt den Platz 1? Das ist Norwegen, in 2018 gewählten, laut Reporter ohne Grenzen gefolgt von Schweden. Die Niederlande rücken um 2 Plätze auf Rang 3. Finnland ist momentan etwas abgeschlagen auf Rang 4. Ja, und wo steht Deutschland? Deutschland steht auf 12. Das liegt aber auch tatsächlich an den hohen Übergriffen von oder tätlichen Angriffen auch von und Drohungen und Einschüchterungsversuchen auf Journalisten, die eben ja auch aus der Zivilbevölkerung kommen. Wenn jemand nicht d'accord ist mit dem, was der Journalist schreibt, dann kann er ihn ja auch bedrohen. Das ist natürlich nicht mehr Meinungsfreiheit. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir dann auch noch das Land Bangladesch. In dem Fall leider traurig. Es belegt den Platz 146 von 180. Und dazu werden wir dann nachher ja auch noch mehr hören.
Ich begrüße jetzt am Telefon Bernhard. Guten Tag, Bernhard.
Hallo, willkommen dir und die Hörer, Zuhörerinnen und Hörer von der Rheinwelle.
Du bist ja nun Spezialist für Bangladesch. 2017 wurde Bangladesch von Freedom House als partiell freie Gesellschaft bezeichnet. In welchen Bereichen ist die Gesellschaft frei? Kannst du etwas darüber berichten?
Ja, aber vielleicht erzähle ich erst mal ein bisschen mehr über unsere Arbeit und noch ein bisschen was über das Land.
Das wäre also ganz interessant, jawohl.
Also unsere Ländergruppe Bangladesch gibt es seit jetzt so ungefähr 35 Jahren. Ich selbst bin ziemlich genau 30 Jahre ehrenamtlich dabei. Kannst du abschätzen, wie alt ich bin? Wir sind 8 Leute, von der angehenden Industriekauffrau, die noch in Ausbildung ist, bis zum Rentner. Ich selbst bin im Hauptberuf Journalist beim Bielefelder Westfalenblatt und war selbst so etwa 5 oder 6 Mal während meines Urlaubs in Bangladesch. Ja, dann zum Land. Bangladesch liegt in Südasien, zur Seeseite hin, grenzt es an den Golf von Bengalen. Auf der Landseite größtenteils an Indien, mit dem es das Schicksal teilt, bis 1947 Teil des britischen Kolonialreichs gewesen zu sein. Außerdem hat Bangladesch eine gut 250 Kilometer lange Grenze mit Myanmar, die ja in jüngster Zeit im vergangenen Jahr in die Nachrichten gekommen ist wegen der Flüchtlinge. Bangladesch ist 147 Quadratkilometer groß. Das ist, ich habe natürlich jetzt zusammengezählt, etwa die Fläche von Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Also etwas mehr als ein Drittel der Bundesrepublik, zählt aber 160 bis 165 Millionen Einwohner, also mehr als das Doppelte wie Deutschland. Die Mehrheit, etwa 90%, bekennt sich zumindest formell zum Islam, der ist auch formell Staatsreligion. Größtenteils sind es Sunniten. Hinduismus ist mit knapp 9% zweitgrößte Religion. Hinzu kommen kleine Gruppen von Buddhisten, Christen und andere. Wenn ich ein bisschen was zur Geschichte sagen soll, dann war der Anteil der Hindus 1947, also zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit von Kolonialindien, vom britischen Indien, bei 30-35%. Zu Beginn und bis zum blutigen Unabhängigkeitskampf 1971 war Ostbengalen, wie es damals hieß, Teil von Pakistan. Gegründet wurde Bangladesch, das Land der Bengalen, als Volksdemokratie. Im gleichen Jahr, 1971, ist das Land von einer schweren Naturkatastrophe heimgesucht worden. Älteren hierzulande ist vielleicht noch das große Benefizkonzert vor Bangladesch bekannt, 1971 mit George Harrison, den wir gerade auch gehört haben, so wie ich das mitbekommen habe. Außerdem mit Eric Clapton, Ravi Shankar, Bob Dylan und vielen anderen im New Yorker Madison Square Garden. 1974, also 3 Jahre nach der Unabhängigkeit schon, gab es den ersten Militärputsch. Der Staatsgründer und Vater der heutigen Premierministerin, Sheikh Mujibur Rahman, wurde dabei ermordet. In den Jahren danach haben sich mehrere Militärregime abgewechselt, bevor Ende 1990 die Demokratiebewegung den letzten Diktator weggefegt hat. Der ist heute Vorsitzender einer kleinen Partei. Seitdem stellt die längste Zeit die Awami League die Regierung. Das ist auch die Unabhängigkeitspartei. Dazwischen allerdings auch die oppositionelle BNP in Verbindung mit der Jamaate Islami. Das, die ist so, wie sie klingt, also eine islamistische Partei. Letztere durfte 2013 erstmals nicht an der Parlamentswahl teilnehmen. Die BNP hat diese Wahl boykottiert. Diesmal, bei den jüngsten Wahlen im Ende Dezember vergangenen Jahres, hat sie teilgenommen, aber nur in 6 von 30 Wahlkreisen gewonnen. Von 300 Wahlkreisen, pardon. Von diesen 300 Wahlkreisen hat die Awami League, die Kandidaten der Awami League, in 258 gesiegt. Allerdings gab es eine Vielzahl von Berichten über Wahlmanipulationen, schon im Wahlkampf, als Oppositionskandidaten verhaftet wurden, geschlagen, entführt wurden und am Wahltag selbst. Da sind Menschen an der Stimmabgabe gehindert worden. Es wurde ihnen auch erklärt, zum Beispiel, dass andere hätten in ihrem Namen schon abgestimmt. Und sie durften, wenn klar war, dass sie Anhänger der Opposition sind, gar nicht erst ihr Haus verlassen und das Wahllokal aufsuchen.
Wer hat das verhindert?
Das haben entweder zumeist Angehörige der Regierungspartei, also Jugendliche der Jugendorganisation der regierenden Awami League. Dann sind Wahlurnen vorab mit Stimmzetteln schon mal für die Regierungspartei gefüllt worden. Oder die sind anschließend beigemischt worden. Facebook wurde übrigens und andere Medien wurden am Wahltag selbst abgeschaltet. Und Transparency International hat diese Vorwürfe in 50 Wahlbezirken untersucht, also in 50 von 300. Und von diesen 50 haben sich in 47 Vorwürfe bestätigt. Ja, du hast angesprochen, Bangladesch ist auf dem Weg zu einem autokratischen System. Das stimmt. Kritik an der Regierung, an den Behörden, an der Polizei oder am Militär oder auch an der Mehrheitsreligion, also dem Islam, gilt als staatsfeindlich. Das hat auch der Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung festgestellt, 2018. Der wird sonst eigentlich weniger zitiert, im vergangenen Jahr ist er allerdings sehr zitiert und angegriffen worden in Bangladesch. Allgemein sehen Kritiker das Land in dieser Hinsicht auf einem ähnlichen Weg wie etwa Russland oder die Türkei. Ja, partiell ist Bangladesch frei. Du hast ja gefragt, warum partiell frei, wie Freedom House sagt.
Ja.
Weil sich immer noch Menschen, vor allem Journalisten, Blogger und andere, die Freiheit zu einer eigenen Meinung nehmen. Allerdings sind sie stark unter Druck.
Ja, können wir darauf dann später nochmal zurückkommen, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerne den Zuhörern am Telefon, am Radio weitergeben wollen. Ja, die Musik müsste dir jetzt bekannt vorgekommen sein, oder?
Ja, natürlich. Das war die Nationalhymne Bangladesch. Leider ohne Text, weil der ist besonders schön. Der ist nämlich von Rabindranath Tagore, den man hierzulande, glaube ich, auch kennt. Das ist der erste asiatische Literaturnobelpreisträger gewesen. Ihr habt ja vorhin über die Frankfurter Buchmesse gesprochen. Rabindranath Tagore war auch dreimal in Deutschland. Und wie gesagt, von ihm ist der Text, heißt Shona Bangla, mein goldenes Bengalen. Was auch ein bisschen so andeutet, wie bei uns hat sich ja immer noch festgesetzt, so ein bisschen das Bild von dem Land, wo es viele Überschwemmungen, Naturkatastrophen gibt, was auch stimmt, Hunger auch. Aber es ist auch sehr, sehr, sehr fruchtbar. Deswegen goldenes Bengalen. Wenn es normal läuft, in normalen Jahren, kann das kleine Bangladesch sogar mehr Reis und andere landwirtschaftliche Güter produzieren, als für die 160 Millionen Einwohner gebraucht würde. Es ist dann immer nur eine Frage der Verteilung, aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr fruchtbares Land. Ja, schön.
Ja, kommen wir wieder zurück zur Meinungsfreiheit, zum Recht auf Meinungsfreiheit. In welchen Bereichen ist die Meinungsfreiheit da ganz besonders gefährdet?
Also über Journalisten, das sind wir schon drauf gekommen, kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf, aber auch ganz allgemein. Im vergangenen Jahr sind zigtausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, um für mehr Sicherheit im Verkehr zu demonstrieren. Also ein Wunsch, den man eigentlich gut nachvollziehen kann, gerade in Bangladesch, wo schlimme Unfälle an der Tagesordnung sind. Sie sind aber niedergeknüppelt worden, zwar meistens wiederum von Angehörigen der Jugendorganisation der Awami League, aber auch von Polizisten selbst.
Das ist ansonsten ja eigentlich noch nicht mal ein politisches Anliegen, das erstaunt
nein,
mich.
Nein, ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt, wie die Regierung das nicht nutzen kann, sondern das schon als Kritik an sich empfindet. Aber das zeigt eben, wie autokratisch, wie unantastbar sie schon sein will und das verteidigt.
Also das heißt, dass das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit praktisch dadurch auch schon eingeschränkt ist.
Sehr eingeschränkt, wenn man niedergeknüppelt wird, ist das richtig. Genau. Und zudem wurden auch die Sprecher der Schüler verhaftet. Also nicht die Schläger wurden verhaftet, sondern die Sprecher der Schüler, die demonstriert haben, der Schülerinnen und Schüler.
Wurden die dann später wieder freigelassen oder gehören die zu denjenigen, die dann einfach so verschwanden? Denn das ist ja ein anderes Problem dort, das Verschwinden lassen.
Ja, verschwunden sind in dem Fall erstmal weniger, weil jedenfalls die verhaftet waren, weil da war ja bekannt, dass sie verhaftet wurden. Einige schon. Es hat auch viele Oppositionspolitiker dann vor allem getroffen, später im Wahlkampf. Auch Medienschaffende. Aber in diesem Fall sind die meisten sehr lange in Haft gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine oder andere noch im Gefängnis ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie wurden dann nach Zug um Zug alle freigelassen. Aber das hat ja seine Wirkung. Wenn man weiß, was einem droht, dann überlegt man sich eben zweimal, ob man den Mund noch aufmacht. Selbst für so eine gute Sache wie Sicherheit im Straßenverkehr.
Ja, das ist so.
Im August ist dann, das war noch fern, also im Ausklang dieser Schülerbewegung, ist Shahidul Alam verhaftet worden. Das ist ein auch in Deutschland bekannter, weltweit angesehener Fotograf. Der hatte eben über diese Schülerproteste berichtet oder Fotos gemacht erstmal und dann in einem Interview mit Al Jazeera berichtet und ist unmittelbar danach verhaftet worden. Er war auch in Deutschland noch mehrmals zu Gast. Ich habe ihn auch getroffen, ist ein wirklich sehr engagierter, sehr toller Mann. Entsprechend haben sich weltweit, ich kann es eigentlich sagen, Millionen, also bis hin zu Großdemonstrationen in New York und London, für ihn eingesetzt. Trotzdem ist er mehr als 100 Tage in Haft geblieben. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Premierministerin Sheikh Hasina hier ein Exempel statuieren wollte. Das heißt, wenn schon so jemand wegen seiner Meinungsäußerung inhaftiert werden kann, dann ist das eben ein Zeichen für alle anderen. Haltet eure Klappe, sonst droht euch dasselbe.
Mhm. Weiß man, wie er im Gefängnis behandelt wurde?
Trotzdem er so angesehen ist, ist er geschlagen worden. Er sagt von sich, dass ihm auch medizinische Behandlung nicht zuteil geworden ist. Ja.
Aber er ist dann glücklicherweise, wenn ich richtig informiert bin, Ende November freigelassen worden.
Ist Ende November frei, die Anklage besteht weiter. Allerdings ist im Moment frei und es sieht auch so aus, als könnte er in Freiheit bleiben. Es gibt auch also eine weitere Methode, um die Journalisten ruhig zu stellen, sind so falsche Anklagen. Da gibt es zum Beispiel ebenfalls sehr angesehenen Chefredakteur vom Daily Star, das ist die größte englischsprachige Zeitung Bangladeschs, Mahfuz Anam, auch eher schon mehrfach in Deutschland, der dann mit falschen Anklagen überzogen wird, mehr als 60 Anklagen, muss dann regelmäßig vor Gericht erscheinen, über das Land verteilt. Kann man sich vorstellen, dass da für die eigentliche Arbeit kaum noch Platz und kaum noch Zeit ist.
Und wie sieht es aus mit den Rechten, mit der Todesstrafe beispielsweise? Wie sieht es da in Bangladesch aus?
Leider ist Bangladesch eines der Länder, in denen weiter die Todesstrafe sehr oft ausgesprochen wird. Hingerichtet auch. Gibt da noch das besondere Fall, wo auch das Recht auf Meinungsfreiheit mit tangiert ist. Den International War Crimes Tribunal, also ein Sondergericht zur Verurteilung der Kriegsverbrecher. Man muss sagen, ist 1971, der Unabhängigkeitskrieg war sehr blutig und mit vielen Menschenrechtsverletzungen, mit vielen einfach Morden von Intellektuellen und Vergewaltigungen von Frauen verbunden seitens der damaligen pakistanischen Armee. Und das ist lange nicht aufgearbeitet worden unter den Militärdiktaturen. Insofern war es mehr als gerechtfertigt, dass dann auch die Kriegsverbrecher von damals jetzt zur Verantwortung gezogen wurden. Allerdings, was wir kritisieren, ist einmal, dass sie mit der Todesstrafe belegt wurden und einige von ihnen inzwischen auch hingerichtet wurden, 40 Jahre, 45 Jahre nach ihren Verbrechen. Und zum anderen, dass auch die nicht alles fair zuging bei den Verfahren.
Du hast jetzt auch das Stichwort Frauen gegeben. Das interessiert uns hier jetzt natürlich besonders, zumal es jetzt hier gerade seit 100 Jahren in Deutschland das Frauenwahlrecht gibt. Wie sieht es damit in Bangladesch aus?
Ja, also Frauenwahlrecht gibt es. Es gibt die Premierministerin, die eine Frau ist, und die Oppositionsführerin, die allerdings inhaftiert ist, ist auch eine Frau. Insofern scheint es nach außen hin erstmal, gibt das erstmal ein gutes Bild ab, aber im täglichen Leben ist das anders. Es wurden gerade viele Frauen auch daran gehindert, an der Stimmabgabe. Das geschieht zum Teil auch schon in den Familien, wenn die Schwiegertochter, von der bekannt ist, dass sie vielleicht anders wählen würde, als sie soll, dann wird sie daran gehindert, auch schon zum Wahlbüro zu gehen. Das habe ich von Berichten aus dem Land selber dann erzählt bekommen. Ansonsten gibt es immer mehr Einschränkungen, auch von Journalistinnen. Jetzt weniger von Regierungsseite als von islamistischer Seite. Die Regierung hat einerseits die Jamaat Islami, die ich vorhin erwähnt habe, verboten. Auf der anderen Seite kooperiert sie mit einer anderen islamistischen Organisation, Hefazat nennt sich. Und die haben zum Beispiel jetzt gefordert, dass Mädchen ab 12 oder 13 Jahren nicht mehr zur Schule gehen sollen, weil, das ist ohnehin vertan, Liebesmühe, sollen lieber lernen, wie sie ihre Männer dann später glücklich machen. Also das ist jetzt kein Gesetz, sondern das ist eine Forderung von einer Bewegung, mit der aber die Regierung gerade im Wahlkampf, um da Stimmen genug zu bekommen, kooperiert hat.
Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt gerade noch mal eine Musikunterbrechung und hören uns danach gleich wieder.
Ja, so, jetzt probieren wir es nochmal, Bernhard.
Ja.
Super, hallo. Hier ist Kerstin. Die Gisela hat mich gebeten, nochmal kurz das Thema Meinungsfreiheit aufzubringen, weil unsere Gruppe ja auch mit dir dieses Jahr etwas planen wird. Das heißt mit der Ländergruppe Bangladesch. Wir haben ja gesagt, in diesem Jahr wollen wir einige Unterstützung leisten, weil eben gerade auch das Thema Blogger ja sehr, sehr brisant ist. Hast du da momentan auch für die Hörerinnen und Hörer eine Anregung, mit was ihr euch gerade beschäftigt?
Ja, wir beschäftigen uns im Augenblick mit Vorbereitung dieser Aktionen, wo wir dann Unterschriften vorlegen werden, die sich insbesondere jetzt erstmal gegen die, außer bei konkreten Fällen, dann gegen allgemein das Information and Communication Technology Act wenden und gegen andere sogenannte schwarze Gesetze.
Was sind schwarze Gesetze?
Schwarze Gesetze sind Gesetze, die dazu dienen, die Meinungsfreiheit zu verhindern, zu unterdrücken.
Inwiefern? Wie funktioniert das? Was hat der Staat für eine Macht?
Also dieses Gesetz, die Neufassung jedenfalls, die wir speziell Meinungsäußerungen im Internet unter Strafe stellt, bedroht Leute, die entweder den Staat zu sehr kritisieren, was dann als staatsfeindlich ausgelegt wird, oder die Mehrheitsreligion, also den Islam, kritisieren, was zur Aufstachelung von Religionshass gedeutet wird, bedroht diese mit 7 bis 14 Jahren Haft und die Verteidigungsrechte sind eingeschränkt in diesem Fall. Es gibt da Fälle, die sind wirklich haarsträubend. Dazu hatte ich mal Kontakt mit einem Fischer. Einem armen Fischer, ja. Der aber einen Facebook-Account hatte. Und auf diesem Facebook-Account ist ein Bild gepostet worden, das zeigte Shiva über der Kaaba thront. Ist so nicht gerade sehr freundlich, ist klar. Aber er hatte das Foto selber gar nicht gepostet. Und
also Shiva, muss man sagen, ist ein hinduistischer Gott. Und der thronte über wem?
Und der thronte auf der Kaaba in Mekka.
Der
heiligste Ort für Islam, Muslime.
Ja.
Und aber er, wie gesagt, jemand anders, das war auch ganz schnell nachgewiesen, hatte da sein Handy missbraucht, hatte dieses Foto gepostet. Trotzdem ist er sofort verhaftet worden und auch nicht aus der Haft, erst nach vielen Wochen oder gar Monaten aus der Haft freigekommen. mit einer Berufung auf dieses Gesetz, das nämlich gar nicht vorsieht, dass jemand freikommt, wenn er den, bevor es ein Gerichtsverfahren gab, wenn er den unschuldig ist. Und das, ja, also das ist.
Haarsträubende Fälle sind das.
Fälle gibt es leider häufiger. Ja, ja, wir haben jetzt auch den anderen Fall, gerade so nach der Wahl, das ist jetzt noch kein Amnesty-Fall, aber vielleicht wird es einer. Ein Journalist, Hedayat Hossein Molla, der ist Korrespondent des Dhaka Tribune in Khulna. Und er hat am 30. Dezember, also am Wahltag, über den Ausgang berichtet, über den Ausgang der Wahl in Khulna und hat die Stimmen für die Regierungspartei und für die anderen zusammengezählt, so wie sie offiziell vom Wahlleiter vorgestellt worden waren. Und dabei hat er festgestellt, dass es mehr Stimmen abgegeben worden waren, als überhaupt Stimmberechtigte waren. Und das ist natürlich einmal mehr ein Hinweis darauf, dass es Wahlfälschung gegeben hat. Ich hatte gesagt, Wahlurnen, in denen vorher schon mal Stimmen da eingemischt worden werden. Und ja, und dieser Bericht ist ganz kurz nach der Veröffentlichung, ich habe ihn auch gesehen, aber ist ganz kurz danach von Amts wegen gelöscht worden. Und er selber ist inhaftiert worden, er und ein weiterer Journalistenkollege.
Habt ihr Kontakt zu ihm?
Wir haben indirekten Kontakt zu ihm, ja, indirekt.
Indirekt, was heißt das? Wie funktioniert indirekter Kontakt?
Ja, indirekt möchte ich jetzt ins Detail nicht gehen,
genau,
weil das vielleicht mitgehört wird.
Okay,
ja,
gut.
Ja. Aber jedenfalls indirekt haben wir Kontakt zu ihm. Und ja, aber es ist ganz eindeutig, der Fehler war beim Wahlleiter. Der hat das falsch, diese Zahl bekannt gegeben, wenn es denn ein Fehler war.
Hm.
Und nichtsdestotrotz ist er in Haft gekommen und die Anzeige läuft auch nach der Freilassung weiter.
Mhm.
Ganz aktuell ist noch etwas, nämlich das Vorgehen der bangladeschischen Zensurbehörde gegen einen Film, der heißt übersetzt Saturday Afternoon, also Samstagnachmittag. Mustafa Sabah Farooqi ist der Regisseur. Und da geht es um einen Terroranschlag, um einen schweren Terroranschlag. Im Sommer 2016, viele Hörerinnen und Hörer werden sich wahrscheinlich erinnern, da ging es gegen ein Café in Gulshan von islamistischen Terroristen. Es sind 22 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen waren ausländische Gäste, weil das war im Diplomatenviertel ein Café und sehr angesehen. Ja, und dieser Film wurde verboten, weil er angeblich zu Religionshass aufstachelt. Das ist übrigens eine bangladeschisch-deutsche Kooperation.
Mhm.
Also diese Fälle werden wir schildern. Wir werden die Gesetze allgemein versuchen darzulegen, was sie bewirken und dass sie eben gegen das Recht der Meinungsfreiheit verstoßen und hoffen da auf viel Unterstützung, auf Unterschriften, auf Unterschriftenlisten oder auf Briefen, die man gerne bei uns anfordern kann.
Wie kann man, gutes Stichwort, wie kann man euch kontaktieren? Über die Webseite oder da stehen ja auch die Kontaktdaten?
Über die Webseite der Bangladesch-Co-Gruppe Amnesty, bangladesch.de.
Mhm.
Da steht auch meine Telefonnummer, da steht eine E-Mail-Adresse. Und auf diesem Wege oder eben über die Gruppe Meinungsfreiheit, die ja auch bei uns dann mit im Boot
genau.
ist.
Genau, und da haben wir auch eine Webseite, natürlich amnesty-meinungsfreiheit.de. Oder Sie können uns natürlich auch eine Mail schicken an info@amnesty-meinungsfreiheit.de. Und damit hätten wir ja schon wunderbar unsere Kontaktdaten rausgegeben, wir beiden Gruppen, also die TECO Meinungsfreiheit und die Ländergruppe Bangladesch.
Bernhard, wir würden uns freuen, wenn du uns ein andermal noch mehr über Bangladesch erzählen könntest, denn Bangladesch ist ja hier bekannt, nicht nur wegen der Textilindustrie, leider. Ja, und dann ist es ja in den letzten 2 Jahren durch die Rohingyas bekannt geworden, die aus Myanmar nach Bangladesch geflohen sind. Allein das wäre auch schon einmal eine ganze Sendung füllend, denke ich. Wir bedanken uns jedenfalls heute ganz herzlich bei dir, dass du für uns bereitgestanden hast und gewartet hast und hoffen auf viel Erfolg in eurer Gruppe.
Ja, wenn viele Zuhörerinnen und Zuhörer mitmachen, dann hat sich das doch gelohnt.
Danke. Jo, alles klar. Alles Gute, Bernhard. Dankeschön. Ne?
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Sendung. Ganz besonderer Dank gilt aber unserem Gast im Studio, nämlich Kerstin Halm.
Ja, schönen Dank. Es war ein Vergnügen, hier dabei zu sein, mit euch über Meinungsfreiheit zu reden, beziehungsweise natürlich auch über in Bangladesch über Meinungsfreiheit.
Und wir danken auch Bernhard am Telefon. Wenn Sie Interesse haben, in unserer Gruppe mitzuarbeiten, dann kommen Sie doch einfach mal vorbei. Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Amnesty-Büro Wiesbaden, Wallramstraße 16a im Gemeinschaftszentrum, Alte Gewerbeschule, erster Stock. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 13. Februar statt. Sie erreichen uns aber auch über E-Mail info@amnesty-wiesbaden.de. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Wir möchten es nicht versäumen, auf unsere Veranstaltungen in Wiesbaden hinzuweisen. In Kooperation mit dem Murnau Filmtheater zeigen wir am 31. Januar, am 1., 2. und am 3. Februar den iranischen Film »Drei Gesichter«. Ein Film über Frauen im Iran und ihre Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Die bekannte iranische Schauspielerin Behnaz Jafari erhält eine Videobotschaft eines weiblichen Fans. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Regisseur Jafar Panahi, macht sie sich auf die Suche nach dem Mädchen. Nur zur Erinnerung, Jafar Panahi hat im Iran Berufsverbot. Filme dreht er trotzdem. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein schönes Wochenende wünschen. Im Studio und am Mikrofon waren heute für Sie
Kerstin,
Ute,
Gisela.
Tschö.
Tschüss. Tschüss.